Willkommen zur Evangeliumsandacht am Sonntag, dem 3. November 2023. Ein seltener Sonntag, nämlich der 23. Sonntag nach Trinitatis, mit herausfordernden Fragen, wie Christen sich in der Welt und Gott gegenüber im Leben verhalten sollen, können oder müssen. Psalm 130, Vers 4: Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Wir singen nun vom Lied »Bis hierher hat mich Gott gebracht«. Strophen 1 und 2.
Bis hierher hat mich Gott gebracht, durch seine große Güte. Bis hierher hat der Tag und Nacht bewahrt Herz und Gemüte. Bis hierher hat er mich gelacht, bis hierher hat er mich erfreut. Bis hierher mir geholfen, hab Lob und Ehr, hab Preis und Dank für die bisherige Treue, die du, o Gott, mir lebenslang bewiesen täglich neue. In mein Gedächtnis schreib ich an, der Herr hat Großes mir getan, bis hierher mir geholfen.
Hören wir zunächst auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Psalm 33, die Verse 13 bis 22. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschen Kinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre Werke. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen, und die große Stärke errettet nicht. Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er ihre Seele errettet vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und Schild, denn unser Herz freut sich seiner, und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Ein Gebet, Autor unbekannt. Herr, in deine Hände legen wir alles: Leben, Geld, Staat, Wirtschaft und unser Tun und Lassen. Herr, errette du uns und mache uns gewiss, dass wir unser Leben nur ohne Staat, Geld, Wirtschaft und auch ohne unser Tun und Lassen allein in dir, Herr, und in Jesus Christus gerettet wissen dürfen. Amen. Matthäus Evangelium 22. Kapitel, die Verse 15 bis 22. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, dass sie ihn fingen in seinen Worten, und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemanden, den du achtest, nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was du meinst. Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Da nun Jesus die Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen, und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen von ihm ab und gingen davon. Wir singen nun vom Lied »Ist Gott für mich so drehte«, die Strophen 1 und 2.
Ist Gott für mich so drehte, gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und Widersacherrock? Und weiß und glaub ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei. Und dann dass in allen Fällen er mir zur Rechten steht und dämpfe Sturm und Welle und was mir bringet weh.
Gedanken zu Römer 13, 1-7. Ich nehme noch die Verse 11 bis 14 hinzu und ich erzähle nachher später Auszüge. Die Beteiligung der Menschen an der Regierung oder an dem Staat hat sich im Laufe der Jahrhunderte dramatisch gewandelt oder auch nicht. Denn einige Länder sind nach wie vor dynastisch, wie noch zu Zeiten des Römischen Reiches organisiert. Die klassische Wahl des Oberhauptes eines Staates, nun ja, und damit die zeitliche Begrenzung in aller Regel des Oberhaupts, ist eigentlich Sinnbild moderner Staaten, die in irgendeiner Form der Demokratie huldigen, also dass die Menschen nach einem Mehrheitsprinzip beteiligt werden. Staaten, die noch klassisch monarchisch oder hierarchisch aufgebaut sind, also sogenannte Personenstaaten, gibt es zudem zuhauf. Nicht nur der Vatikan mit dem Papst, sondern auch in Saudi-Arabien, Thailand, Brunei. Bei einer Mehrzahl dieser Staaten gibt es irgendeine Form natürlich auch von Wahl, wobei die Frage, was die Mehrheit dann doch entscheiden darf, eigentlich höchst unterschiedlich ist. Am Dienstag gibt es die Wahl, angeblich zum amerikanischen Präsidenten oder der Präsidentin. Aber das stimmt natürlich nicht. Gewählt wird nicht der amerikanische Präsident oder die Präsidentin, sondern nur die Wahlmänner für das Election College. Und diese wählen dann am 19. Dezember den oder die Präsidentin. Wenn man komplett wählen könnte, also nach dem Mehrheitswahlrecht, heißt das noch lange nicht, wie zum Beispiel in Deutschland, dass Menschen auch in irgendeiner Form beteiligt werden, wenn denn diese Wahl für eine Wahlperiode die Menschen in Macht bringt. In Deutschland sind es vor allem die Parteien, die gewählt werden und die dann eigentlich, nun ja, eigentlich auch nicht, den Willen der Wähler umsetzen müssten, sondern sie setzen dann ihren eigenen Willen um. Mehr recht oder als schlecht. Der Römerbrief ist ein Brief an die Römer und an die Obrigkeit in Rom von Paulus. Denn die Christen sind alles andere als harmonisch oder friedfertig. 7 Jahre zuvor, also der Brief ist ungefähr im Jahre 55 nach Christus geschrieben, also im Jahre 48, 7 Jahre zuvor, hat der Kaiser Claudius die Juden und Christen aus Rom verbannt, weil es eben einen Riesenstress wegen Christus gab. Das ist im Übrigen der erste historische Auftritt der Christen. Also Stress. Auch in der Apostelgeschichte wird zwar von Einheit und Harmonie gefaselt, aber dann, wenn das Geld nicht freiwillig abgegeben wird an die Kommunität, naja, dann gibt's Herzinfarkt oder sonstige Dinge und angeblich alles im Namen Gottes. Also friedvoll geht anders. Im Jahr 55, also 7 Jahre nach der Vertreibung der Juden und Christen, weil sie Stress gemacht haben, also Aufstände in Rom produziert haben, ist ein neuer Kaiser am Gange. Dem wird viel Positives und eine schöne Zukunft für das römische Volk vorhergesagt. Dieser Kaiser hat einen Namen. Nero. Ja, Nero. Gilt in den ersten 5 Jahren als der Hoffnungsträger, hat sich aber dann später als eine Luftnummer gezeigt. Paulus schreibt deshalb seinen bekannten Vers in Römer 13, die heute Text für die Andacht sind. Ich lese Auszüge aus dem eigentlichen Text 1 bis 7 und nehme aber die Verse 11 bis 14 des 13. Kapitels hinzu, denn ohne diese wird überhaupt nicht der Text verständlich, weil er natürlich historisch eingeordnet werden muss. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Und nun die Verse 11 bis 14, um das zu erklären. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tag und nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Nur durch diese vier Verse am Ende wird eigentlich deutlich, um was es geht. Diese Verse irgendwie zeitlos zu lesen, ist dumm. Denn Paulus schreibt konkret mit diesem Hintergrund der Verse 11 bis 14, dass die Zeit der Wiederkunft Christi nahe herbeigekommen ist. Paulus liegt hier komplett daneben. Das muss man leider sagen, denn er will eigentlich die letzte Zeit noch überbrücken und quasi auch für den Staat keinen Anlass geben, die Christen erneut, also 7 Jahre später, zu verfolgen. In dem Moment, wo es scheint, dass man in dem Römischen Reich gut leben kann. Nun ja. Also, Paulus will zwar schönes Wetter machen, damit Kaiser Nero, nicht wie sein Vorgänger Claudius, die Christen in ihrem Chaos, was sie produzieren, wieder aus Rom herauswirft. Aber hier verschätzt sich Paulus eindeutig in dem Hoffnungsträger Nero. Denn die Macht steigt ihm scheinbar so absolut zu Kopf. Und dann raucht es eben und es brennt und Nero spielt auf seiner Harfe. Wie stand eigentlich Jesus von Nazareth zur Obrigkeit? Nun, wenn man die heutige Evangeliumsbotschaft aus Matthäus 22 liest, ist sie ja relativ eindeutig dem Staat gegenüber. Also, die Geldwirtschaft ist das, was der Kaiser macht, also gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, so haben wir es gehört. Denn Gott benötigt keinen Staat oder Geldwirtschaft, sondern Gott gibt. Und das ist das Wesentliche, wenn man ihm gebührend gegenüber auftritt. Mit Paulus könnte man sagen, lebe dein Leben angemessen, damit du dich Gott widmen kannst, nicht mehr und nicht weniger. Die wesentliche Frage ist also nicht, ob wir Untertan der Obrigkeit sein sollen, sondern ob wir gottgefällig leben. Das ist der Kernbotschaft von Römer 13. Und zwar, weil wir in dem Bewusstsein sind, dass der Herr uns erretten wird, für Paulus bald. Zwar führt das unweigerlich auch dazu, dass wir uns in die Gemeinschaft einordnen, sofern wir uns überhaupt in die Gemeinschaft einordnen wollen. Das Evangelium an sich ist vielmehr ein dienendes und kein mächtiges. Es geht um die Ohnmacht von Kreuz und Auferstehung, dass sich gerade nur darin die Gnade offenbart, ganz unverhofft, ganz unverdient und ganz ohne jegliche egoistische Machtansprüche. Ich habe ja am eigenen Leib in der DDR erlebt, was es bedeutet, von einem Staat verfolgt zu werden. Im Jahre 86 bis 89 war ich ja häufig in der DDR und sollte zuletzt am 2. November 1989 noch wegen Beihilfe zur Republikflucht verhaftet werden. Nun erlebe ich, wie ich von meiner Kirche verfolgt werde. Auf das Übelste mit Verleumdung und sogar mit dem Hinweis, dass es für mich keine Grundrechte geben dürfe im Staat und erst recht nicht in der Kirche. Kein Witz, schriftlich habe ich das. Und die Frage, die sich heute stellt, ist doch, ob wir angemessen leben in diesem Staat, damit wir uns Gott widmen können. Also das ist ja die Kernbotschaft von Römer 13 des ganzen Kapitels. Also geht es wirklich darum, dass wir uns Gott zuwenden und dem Evangelium widmen und dieses verkündigen und dem Geist es überlassen, wie damit verhandelt und gewirkt und gewachsen wird. Und ich weiß jetzt auch schon wieder, dass ich jetzt Kritik erfahren, weil ich ja nicht harmonisch sei. Paulus ist heute pseudo-harmonisch. Ob der Lohn dafür, seine Ermordung durch den Römer Nero, persönlich nicht war, nun ja, ich weiß es nicht. Aber es geht nicht um Harmonie, sondern es geht darum, dass wir uns mit unserem Leben in diesen Staaten, in denen wir leben, oder auch in den Kirchen, in denen wir leben, eigentlich dem Evangelium, also Gott in Jesus Christus, komplett zuwenden können. Und es geht einfach um Klarheit und Wahrheit Gott gegenüber. Es geht nicht um kritisches Gefasel in dieser Welt, sondern darum, ob wir Gott gemessen unser Leben in der Gnade Christi leben können. Die Entscheidung für Klarheit und Wahrheit geht manchmal nicht ohne Schmerzen ab. Und das weiß natürlich auch Paulus. Denn er wird letztlich auch von der Obrigkeit für sein Widersachertum hingerichtet, soweit wir wissen. Heute werden wir nicht mehr hingerichtet, zumindest weiß ich nicht davon. Aber eins ist sicher, Christen unterwerfen sich nicht. Sie werden auch nicht unterworfen, sondern sie stehen ganz und gar und fest in Klarheit und Wahrheit, nämlich zu ihrem Gott, in Jesus als Christus. Mit allen Vorteilen und vor allem den dramatischen Nachteilen in diesem Staat und allen Körperschaften. Amen. Wir singen nun vom Lied »Wir warten dein, o Gottes Sohn«, die Strophen 1 und 2.
Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, der hebt sein Haupt und siehet dir entgegen. Du kommst uns ja zum Segen. Wir warten deine Mitgeduld in unseren Leidenstagen. Wir trösten uns, dass du die Schuld am Kreuz hast abgetragen. So können wir nun gern mit dir uns auch zum Kreuz bequemen. Bis du es weg wirst nehmen.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied »Gib Frieden, Herr, gib Frieden«, die Strophe 1.
Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Welt nimmt schlimmen Lauf. Recht wird durch Macht entschieden, wer lügt, liegt oben auf. Das Unrecht geht im Schwange, wer stark ist, der gewinnt. Wir rufen, Herr, wie lange, hilf uns, die friedlos sind.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.